Ja, auch ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, bei so strahlendem Wetter auch so strahlende Gesichter vor sich zu haben. Also ihr geht da gut einher mit der Sonne und ich freue mich wieder für euch predigen zu dürfen. Und ja, ich habe euch heute auch wieder ein paar Schauspieler mitgebracht und auch einen Film. Die Sache ist, ich habe mit dem schon mal eingeleitet. Ist ein bisschen her, aber wenn ich euch die Bilder zeigen würde, glaube ich, ihr würdet es sofort erraten. Und so einfach wollte ich es euch nicht machen. Ein bisschen raten lassen möchte ich euch schon und ich möchte euch mal die Frage stellen, das ist so an die Filmkenner unter uns. Wisst ihr denn, welcher Film seit 2008 ununterbrochen auf Platz 1 ist, gelistet bei den besten Filmen, die es weltweit gibt? Weiß das jemand? Der beste Film ununterbrochen seit 2008. Nein. 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 Passion Christi auch nicht. Also, ihr kennt ein paar Filme, aber die sind es alle nicht. Ich zeige euch mal ein Bild. Ich vermute, dann werden die ersten von euch draufkommen, wenn ihr, Entschuldigung, diese beiden Schauspieler seht. Wisst ihr, wer diese beiden sind? Morgan Freeman und der andere ist ein bisschen schwieriger, ne? Der links, das ist Tim Robbins. Und die beiden spielen in einem Film. Na, ich höre es noch nicht. Beste kommt zum Schluss auch nicht. Es sind diese beiden hier. Das ist The Shawshank Redemption im Englischen. Im Deutschen heißt der Film Die Verurteilten. Ja. Also die Filmkenner unter uns sind heute in Urlaub anscheinend, aber dieser Film ist seit 2008 ununterbrochen auf Platz 1 der besten Filme weltweit. Ja, ist natürlich immer Geschmackssache, es kann sein, dass ihr vielleicht bessere Filme für euren Geschmack habt. Aber was mich an diesem Film beeindruckt, ist diese Person links, das ist die Figur, die Tim Robbins spielt, heißt im Film Andy Dufresne. Und Andy muss ins Gefängnis, obwohl er eigentlich völlig unschuldig ist. Ja, also er wurde betrogen und verraten, ihm wurde etwas angehängt, was er gar nicht getan hatte. Und dafür muss er lebenslänglich ins Gefängnis und hat eigentlich auch gar keine Aussicht mehr darauf, jemals wieder in Freiheit zu gelangen. Aber das Besondere an diesem Film ist, obwohl Andy Dufresne betrogen und verraten wurde von den Menschen um sich herum, verliert er nie die Hoffnung. Er ist über 20 Jahre in diesem, im Film auch in diesem Gefängnis, aber nie verliert er die Hoffnung. Und es ist sogar so, dass er trotz dieses Verrats einen Freund kennenlernt, eben diese Figur hier rechts, von Morgan Freeman gespielt. Er lernt einen Freund fürs Leben kennen, der ganz, ganz elementar wichtig ist für seine Situation. Und was diese Figur erlebt hat oder wie man das Leben zusammenfassen kann, könnte man in diesem Satz hier sagen. Verraten, aber nicht verlassen. Die Bibelstelle, die wir uns heute anschauen, die spricht eigentlich auch genau von diesem Sachverhalt. Sie spricht von Verrat, den David erlebt hat, aber sie spricht auch davon, dass dieser David weiß, dass er nicht verlassen wurde, dass er nicht alleine ist. Und ich möchte mit euch heute in den Psalmen weiter vorangehen. Wir sind bei Psalm 55 angekommen mittlerweile. Und zu Anfang lesen wir einmal diesen Psalm. Das ist ein bisschen längerer Psalm mit 24 Versen. Und wir beginnen. Schenke meinem Gebet Gehör, o Gott, und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Höre auf mich und antworte mir. Ich bin unruhig in meiner Klage und stöhne. Vor dem Brüllen des Feindes, vor der Bedrückung des Gottlosen, denn sie wollen Unheil über mich bringen und befeinden mich grimmig. Mein Herz bebt in mir und die Schrecken des Todes haben mich überfallen. Furcht und Zittern kommt mich an und Schauder bedeckt mich. Und ich sprach, oh, dass ich Flügel hätte wie die Taube. Ich würde davonfliegen, bis ich Ruhe fände. Siehe, ich wollte weit wegfliegen, mich in der Wüste aufhalten. Ich wollte zu meinem Zufluchtsort eilen vor dem brausenden Wind, vor dem Sturm. Vertilge sie, Herr, entzweie sie in ihren Absprachen, denn ich sehe Gewalttat und Streit in der Stadt. Tag und Nacht gehen sie umher auf ihren Mauern, und in ihrem Inneren ist Unheil und Verderben. Bosheit herrscht in ihrer Mitte, und von ihrem Markt weichen nicht Bedrückung und Betrug. Denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht, das könnte ich ertragen. Nicht mein Hasser tut groß gegen mich, vor dem wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Dabei hatten wir innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Haus Gottes gegangen mit der Menge. Der Tod überfalle sie, sie sollen lebendig ins Totenreich fahren, denn Bosheit ist in ihren Wohnungen, in ihrem Inneren. Ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir helfen. Abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Er hat meine Seele erlöst und ihr Frieden verschafft vor denen, die mich bekriegten. Denn viele sind gegen mich gewesen. Gott wird hören und sie demütigen, er, der auf dem Thron sitzt, von Urzeit her. Denn sie ändern sich nicht und sie fürchten Gott nicht. Er hat seine Hand ausgestreckt gegen die, welche in Frieden mit ihm lebten. Seinen Bund hat er entweiht. Seine Reden sind glatt wie Butter, aber Krieg hat er im Sinn. Seine Worte sind sanfter als Öl, aber doch gezückte Schwerter. Wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Ja, du, o Gott, wirst sie in die Grube des Verderbens hinunterstoßen. Die Blutgierigen und Falschen werden es nicht bis zur Hälfte ihrer Tage bringen. Ich aber vertraue auf dich. Ihr merkt, das ist ein recht langer Psalm und ihr merkt auch, da ist viel Schweres in dem Psalm. Aber da sind auch Dinge drin, die durchaus Hoffnung machen. Dinge, die uns auch wirklich weiterbringen. Und es steckt sehr viel in diesem Psalm. Ihr seht hier alles nochmal auf einer Folie. Auch hier habe ich es euch wieder ein bisschen eingegliedert. Ich habe den ersten Block, Verse 2 bis 8, so gegliedert. Hilferuf und Sehnsucht. Das ist das, was David hier los wird und ausspricht in diesen Versen. Der zweite Block ist so diese Klage über die herrschende Bosheit. Die Klage über die herrschende Bosheit, Verse 9 bis 15. Und die restlichen Verse ist dann dieser Block, dieses Vertrauen, das David hier drin ausdrückt, trotz des Verrats, den er erlebt hat. Ja, wir wollen uns mal die Blöcke alle nacheinander anschauen. Wir gucken uns zunächst diesen hier an, diesen Hilferuf und diese Sehnsucht. Und ich habe auch hier nochmal so ein paar Verse jetzt herausgegriffen, die innerhalb dieses Blocks stehen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte euch das wieder so ein bisschen anhand des Männchens deutlich machen, das ich ja ab und zu mal benutze. Was wird hier gesagt? Wir haben hier diesen Satz zum Beispiel: O Gott, verbirg dich nicht von meinem Flehen und antworte mir. Ich irre umher in meiner Klage und stöhne. Wenn ihr diesen Satz hört, was würdet ihr sagen? Was ist das, was David beherrscht in dieser Situation? Was wirkt auf ihn ein? Angst, ja. Was noch? Bedrängnis, ja. Ja, also was er zum Beispiel auch sagt, verbirg dich nicht vor mir. Das drückt auch aus, er fühlt sich irgendwie alleine und verlassen. Ja, von Gott verlassen ein Stück weit. Es wird auch so ein bisschen deutlich, da ist seelischer Schmerz, weil er klagt und stöhnt. Das drückt diesen seelischen Schmerz aus. Oder auch hier den zweiten Satz: Mein Herz bebt in meinem Innern, Todesängste sind auf mich gefallen, Furcht und Zittern kommen mich an und Schauder bedeckt mich. Was wird denn hier ausgedrückt? Panik wird hier ausgedrückt. Das klingt schon richtig heftig. Also hier haben wir die Angst, wie ihr es schon gesagt habt gerade eben. Da ist auch diese Panik. Ich würde auch sagen, das ist so eine Ruhelosigkeit. Dieser Mensch findet nicht zur Ruhe, der so etwas ausspricht. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Was würdet ihr tun oder was tun Menschen, wenn all diese Dinge von allen Seiten einen bedrängen. Was tut ein Mensch in solchen Situationen? Noch falsche Entscheidung treffen, ja, ist eine Möglichkeit. Sich zurückziehen, ja, was war noch? Sich zurückziehen, ja. Zu fliehen, genau. Also was eine typische menschliche Reaktion ist, innerhalb solcher Sachen oder innerhalb solcher Situationen, ist Flucht. Kein Mensch will in solchen Situationen drin sein. Jeder Mensch hat die Tendenz zu sagen, ich will aus so etwas herausflüchten, ich will sowas nicht erleben. Ja? Flucht ist die ganz normale Reaktion. Und jetzt lesen wir mal den nächsten Vers. O hätte ich Flügel wie eine Taube und flöge davon. Ich flöge davon und wohnte in Ruhe. Ich würde weit entfliehen, ich würde weilen in der Wüste. Merkt ihr, was David hier ausdrückt? Das ist genau diese Flucht, die er eigentlich gerne unternehmen möchte. Ja, also das ist die typische Reaktion, Flucht, die David selbst auch hier ausdrückt. Er will raus aus der Situation. Was ist aber die Realität? Bekommt David Flügel und fliegt davon? Nein, bekommt er nicht. Ja, weil es wird auch deutlich, selbst wenn David das könnte, ich glaube, das löst das Problem nicht. Die Flucht löst das Problem nicht. So, wenn wir zurück zu unserem Bild kommen, die Realität ist, dass David genau da bleiben soll, wo er ist. Er bleibt in der Situation. Deswegen hier das Wort Verbleib. Er soll genau an dem Punkt sein, wo er ist und bleiben. Hier finde ich interessant, was Römer 5 dazu sagt. Warum bleiben wir denn in diesen Situationen? Warum gibt uns Gott keine Flügel, damit wir wegfliegen können? Römer 5, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Ich finde, was dieser Vers hier ausdrückt, und das ist auch der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte, Gott möchte in Schwierigkeiten an uns wirken. Gott möchte in Schwierigkeiten an uns wirken. Gott lässt uns in den Situationen, weil er uns darin schleifen und verändern möchte. Deswegen sollen wir in diesen Situationen bleiben. Gott möchte in Schwierigkeiten an uns wirken. Ich finde es auch interessant, hier ein bisschen weiter in Römer zu lesen. Römer 8, Vers 28 und 29, ein sehr bekannter Satz in der Seelsorge. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und interessant ist, der nächste Satz, der wird oft dann gar nicht genannt, den finde ich aber sehr wichtig. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Gott, seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Diesen zweiten Satz, den finde ich auch sehr wichtig, weil uns dieser auch nochmal sagt, was das für eine Konsequenz hat, dass wir eben da drin bleiben sollen in dieser Situation. Es wird hier deutlich, dass Gott uns in sein Bild umgestalten möchte durch solche Situationen. Gott möchte in Schwierigkeiten an uns wirken, weil er uns in sein Bild umgestalten möchte. Ich habe euch hier ein Beispiel mitgebracht von diesem Mann aus der Kirchengeschichte. Das hier ist John Donne, der lebte von 1573 bis 1631. Und er war der Dekan der St. Paul's Cathedral in London und er kannte sich sehr gut aus mit Leid und Schmerz. Während seiner Amtszeit gingen 3 Pestwellen über die Stadt. Auch er wurde davon angesteckt und in dieser Zeit aber reifte er innerlich und beschrieb diesen Werdegang meisterhaft in seinen Andachten. Das Läuten der Totenglocke lenkte Donnes Gedanken in eine überraschende Richtung. Bis dahin hatte er sich gefragt, welchen Sinn die Krankheit hat und was er daraus lernen könnte. Jetzt begann er über den Sinn der Gesundheit nachzudenken. Hatte er das Geschenk der Gesundheit geheiligt, indem er anderen und Gott diente? Hat er das Leben als Vorbereitung betrachtet, als Trainingslager für ein weitaus längeres und wichtigeres Leben, das noch kommen sollte, oder als Selbstzweck? Ich bin der Mann, der Elend sehen muss, hatte er der Trauergemeinde auf der Beerdigung seiner Frau verkündet. Es wurde ihm klar, dass er gerade die Nöte, die er damals am liebsten abgeschüttelt hätte, ihm zum geistlichen Wachstum verholfen hatten. Diese Prüfungen hatten ihn von der Sünde gereinigt und seinen Charakter gefestigt. Die Armut hatte ihn gelehrt, sich ganz auf Gott zu verlassen. Und von der Gier geheilt, Versagen und die öffentliche Kritik hatten ihn dabei dazu beigetragen, ihn von Stolz und Ehrgeiz zu heilen. Vielleicht hatte Gott selbst seiner Karriere Steine in den Weg gelegt, damals eine schreckliche Enttäuschung, um ihn für den Pastorendienst vorzubereiten. Nach und nach wurde ein Muster sichtbar. Aus Schmerz und Problemen konnte etwas Gutes entstehen. Manchmal benutzt Gott Leid als Werkzeug. So näherte sich Donne in seiner systematischen Untersuchung der Gegenwart. Konnte selbst dieser Schmerz etwas Gutes nach sich ziehen? Seine Krankheit schränkte ihn natürlich ein, aber der körperliche Verfall behinderte gewiss nicht das geistliche Wachstum. Donne streckte seine ganze Kraft in geistliche Übungen, Gebet, Sündenbekenntnis, das Tagebuch, aus dem dann später auch Andachten wurden. Er konzentrierte sich nicht mehr auf sich selbst, sondern auf andere. Die Andachten zeugen von einer wichtigen Kursänderung, was Donnes Haltung zum Schmerz betrifft. Anfangs betete er darum, dass ihm der Schmerz genommen werde, später darum, dass ihn der Schmerz reinigen würde. Das schloss nicht aus, dass er auch durch ein Wunder geheilt werden konnte, darauf hoffte er. Aber selbst wenn das nicht geschehen sollte, konnte Gott aus einem unansehnlichen Klumpen im Feuer des Leidens pures Gold machen. Ich finde, im Leben dieses Mannes wird es recht anschaulich, weil dieser Mann verstanden hat, Gott möchte in Schwierigkeiten an uns wirken, weil er uns in sein Bild umgestalten möchte. Gott möchte aus uns Gold machen, wie wir es in seinem Beispiel gehört haben. Er möchte uns in sein Bild umgestalten. Gott möchte in Schwierigkeiten an uns wirken, weil er uns in sein Bild umgestalten möchte. Wir gehen ein bisschen weiter und schauen uns mal diesen zweiten Block an, diese Klage über diese herrschende Bosheit. Und hier möchte ich einen Satz herausgreifen, weil hier doch sehr deutlich wird oder sehr angedeutet wird, um wen es hier eigentlich geht. Nochmal hier diesen Satz, denn nicht ein Feind ist es, der mich höhnt, das würde ich ertragen, sondern du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Vertrauter und mein Bekannter, die wir miteinander süßen Umgang pflegten, im Haus Gottes wandelten in der Menge. Dieser Satz macht eines deutlich, denn diese Verse beschreiben nicht nur das, was David hier sagt, sondern sie weisen auch prophetisch auf Jesus hin. Also das, was Judas Ischariot gemacht hat, nämlich Jesus verraten, das ist das, was hier schon angedeutet wird, was ein Schatten vorauswirft und was David etwa 1000 Jahre zuvor schon schreibt. Also hier geht es um Jesus. Und es ist auch interessant, so ein bisschen einen Vergleich herzustellen, was Psalm 55 andeutet und was wir an Christus in diesem Psalm entdecken. Ich habe euch hier eine Tabelle mal aufgelistet und da sehen wir dann 4 Punkte, wo man maßgeblich merkt, okay, das deutet dann schon auf Jesus hin. Das erste ist so dieser Ruf zu Gott am Tag und in der Nacht. Vers 17 wird das geschrieben. Und das ist etwas, was wir von Jesus in den Evangelien wissen. Jesus hat beständig zum Vater gebetet. Er hat ständig mit Gott gesprochen. Dieser Ruf zu Tag und in der Nacht, das ist ein beständiges Gebet, das Jesus ja sehr häufig geführt hat. Hebräer 5, Vers 7, dieser hat in den Tagen seines Fleisches, also Jesus hat in den Tagen seines Fleisches, sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Hier in Hebräer wird das angedeutet, wie viel Jesus gebetet hat, wie intensiv Jesus gebetet hat, weil er wusste, ich brauche diese Nähe zum Vater, ich muss diese Nähe zum Vater suchen. Das hat Jesus regelmäßig gemacht. Etwas Weiteres, was sehr deutlich wird in diesem Psalm, ist diese Todesangst und dieser Gebetskampf, Vers 5 und 6. Und auch das beschreibt eigentlich Jesu Todesangst, wie er sie selbst auch beschreibt im Garten Gethsemane, kurz bevor er gefangen genommen wird. Da lesen wir in Markus 14, Vers 34, und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr und er sprach, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Das beschreibt doch sehr ähnlich wie das, was wir an Todeskampf hier in Psalm 55 gelesen haben. Und auch noch der dritte Punkt, der recht deutlich ist, dieser Verrat durch einen engen Vertrauten, den wir gerade gelesen hatten in Vers 13 bis 15. Und da ist klar, hier ist der Verrat durch Judas Ischariot angedeutet. In Lukas 22, da lesen wir es, Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Ja, also man merkt hier, da sind schon einige Punkte, die einen Schatten auf Jesus vorauswerfen. Es gibt noch einen vierten Punkt, den werde ich aber erst später euch nochmal bringen. Aber eine Sache, die wir, glaube ich, aus dieser Textstelle lernen können, und das ist auch der zweite Punkt, Verrat von innen ist schmerzhafter als die Angriffe von außen. Ja, sagt der Psalmist auch selber, nicht der Böse, der Feind, den ich sowieso weiß, gegen den könnte ich es aushalten, aber dieser enge Freund, der mich betrogen und verraten hat, der tut so weh. Der ist so schmerzhaft. Verrat von innen ist schmerzhafter als Angriffe von außen. Und ich fand es interessant, ein paar Bibelverse über Verrat herauszusuchen. Und da findet man doch einiges, wo man merkt, ja, passt doch recht gut. Wir gehen mal Psalm 41, Vers 12. Daran erkenne ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich triumphieren darf. Also trotz des Verrats kann David sagen, ich darf erleben, dass mein Feind nicht über mich triumphieren darf. Und es gibt auch eine Stelle, auch im Alten Testament, die fand ich, die passt auch sehr gut. 1. Mose 50, Vers 20, hier spricht Josef zu seinen Brüdern. Ihr gedachtet, mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Hier spricht ein Josef zu seinen Brüdern, die ihn betrogen und verraten haben, die ihn verkauft haben, die ihn einfach weggegeben haben. Sie gedachten, ihm Böses zu tun, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Und auch diese Stelle finde ich wichtig in diesem Zusammenhang. 1. Korinther 15, 57, Gott aber sei Dank, dass er uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Da ist der Sieg. Trotz eines Verrats durch Judas und trotz der Tatsache, dass die Jünger ihn alle im Stich gelassen haben. Also ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn ihr jetzt da euch hineindenkt, hättet ihr eine Wette darauf gegeben, dass Jesus gewonnen noch gewinnen könnte, nachdem Judas ihn verraten und seine Jünger ihn verlassen haben? Kein Mensch der Welt hätte darauf gesetzt. Kein Mensch der Welt hätte gesagt, Jesus kann jetzt noch gewinnen. Warum? Weil wir Menschen halt so menschlich denken. Aber das Wichtige an diesem Punkt ist, Verrat von innen ist schmerzhafter als Angriffe von außen. Aber Gottes Sieg steht dennoch drüber. Gottes Sieg steht dennoch drüber. Obwohl Jesus verraten und verlassen wurde, gewinnt er dennoch am Kreuz. Er gewinnt am Kreuz und er besiegt den Tod und Gottes Sieg steht darüber. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von einem Mann, wo ich finde, da wird das so ein wenig deutlich, auch in seinem Leben. Ist kein positives Beispiel. Aber dieser Mann hier, das hier ist Benedict Arnold. Und Benedict Arnold war zur Zeit der amerikanischen Revolution ein erfolgreicher General auf Seite der Amerikaner gegen England. Er war ein enger Vertrauter des Präsidenten George Washington und kämpfte 5 Jahre lang auf der Seite der amerikanischen Streitkräfte. Aber dann wechselte er die Seite auf die Seite Großbritanniens und damit fiel der strategisch wichtige Posten West Point an die Briten. Ein herber Verlust für die Amerikaner. Als Gegenleistung erhielt Arnold einen hohen Geldbetrag und wurde zum Brigadegeneral der britischen Armee ernannt. Von diesem Augenblick an aber stand sein Name für Verrat. Der Verräter schlechthin. Ob Benedict Arnold jemals wieder ein glückliches Leben als der Verräter führen konnte, ist fragwürdig. Die Amerikaner gewannen bekanntermaßen trotz des schwerwiegenden Verrats den Krieg um die Unabhängigkeit. Da hat einer sein Land verraten und muss trotzdem erleben, dass sie dennoch den Sieg davontragen. Und ich finde, in diesem Leben, in seinem Leben wird das deutlich. Der Verrat von innen ist schmerzhafter als Angriffe von außen, aber Gottes Sieg steht dennoch darüber. Gottes Sieg steht dennoch darüber. Wir schauen uns noch den letzten Punkt an. Diesen grünen Block hier, Vertrauen trotz Verrat, die Verse 16 bis 24. Und hier möchte ich der Menge wegen eigentlich nur einen Satz herausgreifen, der sehr wichtig ist. Das ist dieser Satz hier. Ich habe ihn euch nochmal hier in groß herangezogen. Wirf deine Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Ja. Hier ist ein Wort drin, das ist sehr markant. Warum? Wir haben hier im Hebräischen das Wort Shalach und hier, das ist dieses Wort, was mit werfen oder wirf übersetzt wird, also wirf deine Sorgen auf den Herrn. Du kannst auch übersetzen mit dem Wort schleudern, wegschleudern oder etwas übergeben. Und dieses Wort ist sehr markant. Warum? Ich wollte euch das, hatte es die ganze Zeit überlegt, ob ich euch das so veranschaulichen soll, aber es wäre doch ein bisschen außergewöhnlich gewesen. Ich wollte euch dieses Wort besser deutlich machen, bildlich. Ich hatte vorgehabt, wenn Nico da gewesen wäre, dem vertraue ich an der Stelle, ich hätte Nico einen Softball gegeben, also einen weichen Ball, und hätte ihm erstmal gebeten, Nico, wirf mir mal den Ball leicht zu. Und hätte mir zugeworfen, ich hätte ihn gefangen. So, und hätte ich gesagt, ja, danke, Nico, aber das ist nicht das, was dieses Wort hier meint. Also den Ball auf mich werfen, das passt hier mit dem Wort nicht. Dann hätte ich den Ball wieder ihm gegeben und hätte gesagt, so Nico, und jetzt tu das, was das Wort eigentlich meint. Und dann hatte ich Nico eigentlich gebeten, vorher in der Absprache, dass er mit voller Wucht durchzieht und auf mich wirft. Mit voller Wucht. Also dass er mich so abwirft und versucht, mir so gut er kann weh zu tun. Mit diesem Softball. Ja, deswegen müsste es ein Softball sein, weil sonst könnte es wirklich wehtun. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber so müsst ihr euch dieses Wort vorstellen. Dieses Wort ist ein Schleudern, ein Werfen mit absoluter Kraft, mit der größtmöglichen Kraft, die du aufbringen kannst. So energisch ist dieses Wort. So viel Power steckt da drin. Mit voller Wucht werfen. Wirf deine Sorgen auf den Herrn mit voller Wucht. So müssten wir das übersetzen. Ja, also kein sanftes, sondern bewusstes, kraftvolles Werfen ist das. Und auch interessant ist, wenn wir das so nachgucken im Alten Testament, ist häufig im negativen Kontext gebraucht. Also häufig werden da Leichen entsorgt, Häufig werden da Menschen mit etwas abgeworfen, wodurch sie dann getötet werden. Also das ist ein richtig negativ behaftetes Wort. Und vielleicht entwickeln wir jetzt so langsam ein Gefühl dafür, wenn Gott zu uns sagt, wirf deine Sorgen auf mich, was da eigentlich alles mit dranhängt. Wir sehen es auch wieder bei Christus im Garten Gethsemane. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Da merken wir, Christus macht genau das mit voller Wucht, mit voller Kraft, mit all diesem Negativen. Versucht er das auf Gott zu werfen, was ihn jetzt so schwer belastet. Ja, wir haben es vorhin gelesen, in welchem Todeskampf sich Christus hier fühlt. Also Jesus schleudert seine Angst, seine Frustration und seine Last auf Gott mit aller Wucht und all diesem Negativen, was da mit zugehört. Das ist auch der dritte Punkt. Wir sollen unseren Frust bei Gott abladen. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, wieso versuchen wir so häufig, den Frust erstmal selber zu tragen und selber irgendwie klarzukommen? Das ist so eine typische Reaktion, die ich immer aufweise, wo ich merke, ich versuche das erstmal selber und aus eigener Kraft. Wieso werfe ich es nicht sofort auf Gott? Mit all seinem Frust, mit all dem Frust und all dem Dreck, was damit dranhängt, wieso werfe ich es nicht immer gleich zu ihm? Den Dreck mit voller Wucht auf Gott schleudern, das ist eigentlich das, was David uns hier deutlich machen möchte. Es gibt noch ein zweites Wort, das auch hier dazu gehört. Das ist Jechalchelcha. Also Grundform ist dann das Kalal. Er wird dich tragen, er wird dich erhalten, er wird dich versorgen. So kann man das übersetzen. Und dieses Wort ist interessant, denn dieses Wort beschreibt ein aktives, beständiges Tragen. Also das ist nicht nur, ich trage mal eben eine Einkaufstüte und stelle sie wieder weg, sondern Gott wird dich tragen und ihr müsst euch da vorstellen, wie so eine Mutter ihr Kind den ganzen Tag durch die Gegend tragen muss. Und ihr kennt es vielleicht, Kinder in einem gewissen Alter, wenn du das da mal absetzt, weil es so schwer wird, was wird passieren nach kurzer Zeit? Warum schreit es? Es will wieder getragen werden. Ne? So, und dann muss Kind wieder hoch. Und das beschreibt dieses Tragen, dieses Durchtragen. Ja? Also dieses Jechalchelcha beschreibt dieses aktive, ständige Tragen und es meint, der Herr lässt den Gerechten nicht fallen, da er ihn durchgehend tragt. Wie eine Mutter ihr Kind. Durchgehend will der Herr den Gerechten tragen und nicht fallen lassen. Und hier komme ich wieder zurück zu meiner Tabelle, wo wir auf Christus so ein bisschen schauen. Psalm 55, es spricht davon, die Last auf den Herrn zu werfen. Und in Jesus wird was deutlich? Er wirft auch seine Last auf Gott, aber er ist nochmal einen Schritt weiter. Denn er ist derjenige, der die Last trägt. Also auch er wirft seine Last auf Gott, aber gleichzeitig ist er auch der, der die Last aller Menschen trägt. Und das erfüllt sich auch hier in Jesus, eben auch angedeutet im Psalm 55. Hier noch eine Bibelstelle aus 1. Petrus 2 und 1. Petrus 5. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, damit wir leben mögen. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir sollen unseren Frust bei Gott abladen, da er alle Lasten tragen kann. Für ihn ist nichts zu schwer. Er kann alles nehmen, egal wie schwer es sein mag. Er kann alles aufnehmen, was uns belastet. Ich habe ein kleines Beispiel, das fand ich schön und ansehnlich, nicht so schwerwiegend, aber hier so ein kleines Beispiel von Menschen, auch jung im Glauben, von dem man doch auch was lernen kann. Es hat hiermit zu tun, einem kleinen jungen Mann, der zeitlich etwas zu spät kommt. Ja, wo es etwas stressig wird, kennen wir vielleicht auch ganz gut in unserem Alltag. Ein kleiner Junge, der morgens vor der Schule, um seiner armen Mutter Geld verdienen zu helfen, die Frühstücksbrötchen in die Häuser zu tragen hatte, verspätete sich zu seinem großen Schrecken einmal dabei, weil er vor einer Tür besonders lange hatte warten und klingeln müssen. Und während er nach Hause rannte, um schnell seine Bücher zu holen, hörte er die große Turmuhr schon 7 schlagen. Voller Angst lief der Kleine so schnell er irren konnte. Er wusste, der Lehrer hielt streng auf Pünktlichkeit und unterwegs betete und betet er wieder und wieder. Lieber Heiland, mach doch, dass ich, trotzdem es schon geschlagen hat, doch nicht zu spät komme. Du kannst es doch gewiss. Und das betet er rennend auf diesem Weg mehrmals. Atemlos kommt er bei der Schule an. Was ist denn das? Vor der großen Haustür steht die ganze Schar der Schulkinder und mitten darin hat der Herr Lehrer und dicht an der Tür steht ein Schlosser und arbeitet an dem Schloss herum. Der Schlüssel ist, als der Lehrer aufschließen wollte, im Schloss abgebrochen. Nun musste erst der Schlosser geholt werden, damit es wieder in Ordnung bringe. Der Heiland hat das Gebet des kleinen Jungen erhört. Er kam nicht so spät zur Schule. Süße kleine Geschichte, wie auch so ein junger Mann das erleben darf. Alle Anliegen dürfen wir dem Heiland bringen. Es gibt gar nichts, was ihm zu gering wäre und gar nichts, was er nicht erhören könnte. Wir sollen unseren Frust bei Gott abladen, da er alle Lasten tragen kann. Das können wir von diesem jungen Mann lernen. Mag es noch so gering sein oder noch so schwer, wir können es zu Gott bringen. Ich möchte zum Schluss die Punkte nochmal zusammenfassen. Als erstes hatten wir festgehalten, Gott möchte in Schwierigkeiten an uns wirken, weil er uns in sein Bild umgestalten möchte. Der zweite Punkt war, Verrat von innen ist schmerzhafter als Angriffe von außen, aber Gottes Sieg steht dennoch darüber. Und der dritte Punkt, wir sollen unseren Frust bei Gott abladen, da er alle Lasten tragen kann. Amen.